Auch an dieser Stelle noch einmal wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat. Da haben wir ja nun spannende Geschichten gehört von einem Blaufußtölpel. Und wir wissen jetzt alle, was wir heute Nachmittag machen. Wir schauen uns den Balztanz des Blaufußtölpels an. Heute, es war nicht geplant, ich verspreche es euch, thematisch so nicht. Aber mich würde ja einmal interessieren, wie gut ihr mit Veränderungen umgehen könnt. Das ist für mich heute und für das Thema eine wichtige Frage. Wie gut könnt ihr mit Veränderungen umgehen? Ist es nun besser, nichts zu verändern und alles beim Alten zu behalten, das Tagesgeschäft wie gewohnt weiterlaufen zu lassen? Oder sollte man offen für Veränderungen sein? Sollte man erlauben, gewohnte Bahnen zu verlassen, um Neues auszuprobieren? Das ist zwar allgemein, aber bei euch heute richtig praktisch. Wir kennen diese Auseinandersetzung und diese Fragen nach Veränderungen schließlich auch im Gemeindekontext. Denkt daran, wie schwierig es für die Gemeinden im deutschsprachigen Raum gewesen ist, ein neues Liederbuch einzuführen. Ein anderes Beispiel, die Renovierung eines Gemeindehauses wird zu kostspielig und es lohnt sich mehr, neu zu bauen, als das alte Gemeindehaus zu erhalten. Sollten die Entwürfe für den Neubau innovativ völlig Neues zeigen oder Ähnlichkeiten mit dem Gewohnten haben? Das dritte Beispiel, heute sehr aktiv. Einzelne Gemeindeglieder schlagen eine Veränderung im Gottesdienstablauf vor. Vielleicht ist es nur der Vorschlag einer längeren Lobpreiszeit oder aber die Frage danach, ob man den ersten und den zweiten Teil des Gottesdienstes tauschen möchte, um neben dem Bibelgespräch auch ein Predigt-Nachgespräch anbieten zu können. Wie wird die Gemeinde es aufnehmen? Es steht die Frage nach grundlegenden Veränderungen an. Vertraue ich dem, was da kommt? Oder ist es mir lieber, das Gewohnte beizubehalten? Würdet ihr euch auf Veränderungen einlassen? Ich gebe zu, mit den Veränderungen habe ich es nicht so. Vertraute Bahnen und Abläufe geben mir Sicherheit. Dort, wo ich mich auskenne, trete ich selbstsicherer und mit mehr Selbstvertrauen auf. Ich fühle mich wohl an Orten, an denen ich zuvor schon gewesen bin und an denen ich gute Erfahrungen machen konnte. Ich fühle mich wohl unter Menschen, deren Bekanntschaft ich schon früher gemacht habe. Es tut mir gut, Gemeinschaft mit denen zu haben, die mir immer vertrauter werden und die ich von Herzen gern habe. Genauso ist es mir eine große Hilfe, wenn es an diesen verschiedenen Orten, an denen ich bin und unter den verschiedenen Gruppen, unter denen ich mich bewege, Personen gibt, an denen ich mich orientieren kann. Das sind meine Vorbilder. Danke. Ich sehe sie, freue mich, dass es diese Vorbilder gibt und lerne von ihnen häufig, ohne dass es ihnen bewusst ist. Doch ich schätze sie sehr. Wenn es an Veränderungen geht und sie dafür sind, dann fällt es mir leichter, die Veränderungen auch anzunehmen. Wenn sie dabei sind und eine Vision von dem haben, was noch nicht ist, aber auch wissen, wie das alles realisierbar ist, dann fange ich an, mit ihrer Hilfe zu erkennen, was noch nicht ist. Und ich arbeite mit ihnen, um das umzusetzen und das ins Sichtbare zu bringen, was vorher nur eine Idee gewesen ist. Wenn meine Vorbilder aber keine Idee haben, wie sie mit den anstehenden Veränderungen umgehen sollen, dann stelle ich erschrocken fest, dass in mir die Motivation fehlt, weiterzugehen und die Initiative zu ergreifen. Hier muss ich noch viel lernen. Wisst ihr, ich möchte euch heute von einem jungen Mann erzählen. Er hat einen festen Freundeskreis und sie sind sehr vertraut untereinander. Sie verbringen eigentlich die ganze Zeit miteinander, die ihnen zur Verfügung steht. Und gemeinsam haben sie schon viel erlebt. Auch dieser junge Mann hat in diesem Kreis ein Vorbild. Ohne dieses Vorbild geht nichts. Dieses Vorbild ist der Mittelpunkt ihrer Verbundenheit und ihrer Gemeinschaft untereinander. Was er sagt, das tun sie. Und manchmal denken sie, dass wenn er, der im Mittelpunkt steht, nur da ist, dann können sie wirklich alles erreichen. Doch eines Tages macht sich unter ihnen Unsicherheit breit. Ihre Wege werden sich trennen. In dieser Zukunft, die noch nicht da ist, aber bald kommen wird, wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Dieser junge Mann, von dem ich euch erzählen will, fühlt in sich diese Unsicherheit, die Sorge vor dem Morgen, die Angst vor der Trennung. Wie wird es sein, wenn es nicht mehr so ist, wie es jetzt ist? Er fühlt sich eigentlich wohl in dieser Gemeinschaft seiner Freunde. So könnte es doch immer weitergehen. Warum ist diese Veränderung notwendig? Ich spreche von Philippus. Er ist einer des Zwölferkreises, einer der Jünger Jesu. Vor 3 Jahren hat Jesus Philippus angesprochen. Petrus, Andreas und Johannes hatte er da schon im Gepäck. Mit ihnen wollte er nach Galiläa gehen. Dann sieht er Philippus, der aus Bethsaida kommt. Da stammen übrigens auch Petrus und Andreas her. Jesus sah den Philippus an und sprach, folge mir nach. So hat alles angefangen. Sie haben nicht groß diskutiert. Er hat nicht viel regeln müssen. Nur eines wird von Philippus noch gesagt. Bevor er gänzlich in die Nachfolge Jesu geht, geht er noch zu jemand anders. Er hat den Nathanael mitgenommen. Denn gleich nachdem er seine eigene Berufung erfahren hat, geht er zu Nathanael hin und sagt ihm mit klaren Worten, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und in den Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Wie müssen wir uns den Philippus vorstellen? Es scheint ein junger Mann zu sein, der auf den Ruf nicht nur mit seiner Entscheidung für Jesus reagiert. Er ist so begeistert von der Wahrheit, dass er das auch weitersagen muss. Hier erlebt er und erkennt er die Erfüllung der Prophezeiungen. Er kann nicht anders. Er muss es weitergeben. Er muss es auch mit anderen teilen. Seit dem Tag sind nun wirklich viele Monate vergangen. Philippus ist Zeuge geworden, wie Menschen, die jahrzehntelanges Leiden mit sich trugen, Heilung erfuhren. Wenn Jesus ein Wort sprach, dann konnte gehen, wer es vorher nicht konnte. Dann konnte sehen, wer vorher blind war und hören, wer vorher taub war. Jesus eröffnete denen, die ein Handicap hatten, durch die körperliche Heilung eine neue Lebensqualität. Fast eine neue Welt in der Welt, in der sie vorher Alternativen finden mussten, um überleben zu können. Oder um sich in die Gesellschaft einbringen zu können. Ja, in fast allem, was Jesus tat, steckte positive Veränderung. Sein Handeln hatte positive Konsequenzen für das Leben derer, mit denen er sprach und Gemeinschaft hatte. Philippus war gern in der Nähe Jesu. Er lernte gern von ihm, hörte ihm gern zu und wollte ihm auch zur Hand gehen. Als Jesus ihn einmal prüfte, wollte er im Rahmen seiner Möglichkeit auch sofort Lösungen anbieten können. Ihr kennt die Geschichte. Jesus sprach in der Wüste zu Tausenden von Menschen. Sie waren weit entfernt von der nächsten Ortschaft. Jesus teilte aber nicht nur das gute Wort mit ihnen, sondern wollte auch auf ihre ganz menschlichen Lebensbedürfnisse eingehen. Als Jesus merkte, dass sie hungrig wurden, da war es Philippus, an den er sich wandte. Philippus, sag mal, hast du eine Idee, wo wir Brot für diese Leute kaufen sollen? In dem Johannesevangelium steht, dass er das sagte, um den Philippus zu prüfen. Und wenn es sein Ziel gewesen ist, Philippus herauszufordern, dann ist es ihm komplett gelungen. Philippus überschlägt rasch gedanklich alle Möglichkeiten. Er weiß, wo die nächsten Ortschaften liegen, wie weit sie entfernt sind und wie lange es dauern würde, die Lebensmittel von dort herbeizuschaffen. Er ist sogar noch einen Schritt weiter. Er weiß, wie teuer Brot ist, und dann bleibt er hängen. Du Jesus, wir haben nur 200 Silbergroschen. Das wird nicht reichen. Philippus antwortet gar nicht auf die Frage nach dem Wo, sondern scheitert an dem Wie und wird auch hier Zeuge von Jesu Handeln durch Wundertaten in der Brotvermehrung. Man kann sagen, dass er viel mit Jesus erlebt hat. Jesus hatte immer eine Lösung parat, wenn die Jünger an die Grenzen des menschlichen Verstandes kamen. Jesus wirkte mit Vollmacht und die Jünger lernten von ihm, wie er unter den Menschen diente, wie er sein Leben im Dienst für seine Mitmenschen gestaltete. Er suchte das Beste für die, die um ihn waren, die von der Gemeinschaft Ausgestoßenen, die niedrig geachteten. Jesus hatte Worte der Lehre, der Wahrheit, des Trostes, der Versöhnung, der Heilung. Ja, mit Jesus könnten sie wohl alles erreichen, bis er es sagte. Er, Jesus, würde zum Vater gehen und sie müssten hier bleiben, bis er sie holen würde. Was muss es für die Jünger bedeutet haben, dass Jesus ihnen sagte, dass er gehen würde? Wie soll es denn weitergehen ohne ihn? Philippus braucht doch dieses Vorbild, dieses Ziel vor Augen. Darum bittet er Jesus und wir finden diesen Text in Johannes 14, die Verse 8 bis 11. Johannes 14, 8 bis 11. Spricht zu ihm Philippus. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selber aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Was für eine Bitte. Ich bin mir sicher, dass wenn ich euch fragen würde, wer von euch gern den Vater sehen möchte, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, diesen Wunsch auch hätten. Und selbst wenn wir von Jesu Worten erzogen nicht zugeben würden, dass wir den Vater gern sehen möchten, jetzt gleich, im nächsten Moment, so gibt es doch diese tiefe Sehnsucht im Herzen, danach Gott sehen zu können. Was mag sich Philippus als Antwort erhofft haben? Vielleicht hat er sich gedacht, wenn wir den Vater nur ein einziges Mal gesehen haben, dann können wir das nicht wieder vergessen. Dann geht unser Leben davon über und wir können unseren Weg zu Gott leichter finden. Wenn wir Gott nur einmal mit eigenen Augen gesehen haben, dann wird das eine Erinnerung sein, die uns keiner mehr nehmen kann. Diese Erinnerung wird uns Kraft und Hoffnung schenken für das, was kommt. Den Vater gesehen zu haben, wird den letzten Zweifel verschwinden lassen. Und ich weiß, dass das nicht nur die Gedanken eines Philippus sind. Ich weiß, dass ich mir selbst die direkte Begegnung mit Gott wünsche. Etwas, was ich gern mache, ist für Freunde und Bekannte zu beten. Vor einigen Jahren habe ich einem Bekannten gesagt, dass ich gern 3 Monate für ihn beten möchte. Und ich habe nach seinem Gebetsanliegen gefragt. Sein Gebetsanliegen wäre einem Philippus würdig gewesen. Er bat mich, um Folgendes zu bitten. Ich wünsche mir schon sehr lange eine Begegnung mit Gott. Ich möchte Gottes Handeln direkt sehen, nicht nur im Nachhinein verstehen. Wie durch einen Vorhang, der mir bisher die Sicht verstellt, ohne zu wissen, wie eine solche Gottesbegegnung aussieht, wünsche ich mir doch, so Gott will, dass ich es erleben kann. Dieser Wunsch, und ich gebe es zu, das ist ein Wunsch eines Kollegen von mir gewesen, dieser Wunsch spricht mir aus dem Herzen. Und ich habe darum gebeten und bitte noch darum, dass Gott dieses Anliegen auf seine Weise erfüllt oder beantwortet. Aber ich habe mich auch gefragt, warum? Warum brauche ich diese besondere Begegnung mit Gott? Ist es notwendig? Welchen Einfluss hätte es auf mein Leben, wenn Gott mir diese Bitte erfüllt? Und im nächsten Schritt habe ich darüber nachgedacht, wo und wie ich Gott in meinem Leben erlebe. Ich habe eine Wohnung, eine Arbeit und Gemeinden, die ich sehr liebe. Die Möglichkeit zu finanzieren, was ich zum Leben brauche. Ich habe Freunde und Bekannte, die mich nicht vergessen und mich auffangen, wenn ich selber nicht weiter weiß. Im Gebet und im Schriftstudium schenkt er mir immer wieder Freude und Trost ins Herz und gibt mir gute Gedanken für das, was ansteht. Ich sehe Gottes Handschrift, wenn auch im Nachhinein auf meinem Lebensweg. Wie könnte ich sagen, er war nicht da? Er ist mir nicht begegnet? Wie könnte ich sagen, er ist jetzt nicht da? Er begegnet mir jetzt in diesem Augenblick nicht. Da ist es mir aufgefallen. Wie einem Jakob nach seinem Traum mit der Himmelsleiter. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stelle und ich wusste es nicht. Ist Gott uns denn normal geworden? Sind seine Segnungen für uns zur Selbstverständlichkeit geworden? Können wir Gottes Handeln in unserem Leben nur im Nachhinein verstehen, weil wir blind für sein gegenwärtiges Eingreifen sind? Was bedeutet es, blind zu sein? Das Sehen ist eine Orientierungshilfe und hilft mir, mich in dieser Welt zurechtzufinden. Ich verlasse mich sehr darauf, was sichtbar vor Augen steht. Was ich mit Augen sehen kann, das muss auch echt sein. Das muss der Realität entsprechen. Und es lässt sich nicht leugnen. Etwas wahrzunehmen, was ich hingegen nicht mit Augen sehen kann, ist ungleich schwerer. Vor mittlerweile mehr als 15 Jahren waren wir mit unserer Pfadfindergruppe aus Leipzig, den Leipziger Löwen, in einer Ausstellung, die sich Dialog im Dunkeln nannte. Wir hatten alle einen Taststock bekommen und wurden durch die Ausstellung von Blinden geführt. Das Besondere an diesem Dialog im Dunkeln war, dass wir echt gar nichts gesehen haben. Egal wie weit ich meine Augen öffnete und wie sehr ich mich anstrengte, mich an die Dunkelheit zu gewöhnen, ich konnte doch nicht sehen. In der völligen Abwesenheit von Licht ist es dem Auge unmöglich, auch nur Umrisse von dem zu erkennen, was einen umgibt. Obwohl ich nichts sehen konnte, habe ich eine intensive Wahrnehmung auf anderen Ebenen erfahren können. Ich habe deutlicher den Unterschied gespürt zwischen einer geteerten Straße, einem Sandboden, einem Waldboden, wenn man über Wiesen oder durch Felder geht. Es waren auch Unterschiede in den Geräuschen, die man deutlicher hören konnte, weil man sich mehr darauf konzentrierte, als wenn man seine Umgebung sieht. Das Zwitschern der Vögel, ein nahendes Auto, klirrende Gläser. Man nimmt sich auch mehr Zeit, Dinge durch Tasten zu erkennen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja eine Hausaufgabe mit nach Hause nehmen. Die Aufgabe lautet, öffnet euer Portemonnaie und schließt eure Augen und versucht nur mit Fingern den Wert der Münzen zu erkennen. Das ist zwar nicht ganz einfach, aber auch nicht unmöglich. Aber die Frage bleibt ernsthaft: Ist Gott uns denn normal geworden? Sind wir so sehr an sein segenvolles Handeln uns gegenüber gewöhnt, dass wir blind geworden sind, dies zu sehen? Zeige uns den Vater, so genügt es uns. Philippus spricht und Jesu Antwort klingt enttäuscht. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Da hat Philippus den lebenden Beweis vor sich, die endgültige Gottesoffenbarung. In Christus ist die Fülle des göttlichen Wesens offenbart. Er ist das schlagende Argument, die letzte Gewissheit, die jeglichen Zweifel vertreibt. Eine größere Selbstoffenbarung, als Gott sie in Jesus Christus gegeben hat, wird es nicht geben, bis Christus wiederkommt, damit wir sind, wo er ist. Jesus geht zum Vater und lässt seinen Jünger zurück. Was sie verkündigen, das hat keine sichtbare Gestalt mehr vor Augen. Die Wahrheit dieser Glaubenswirklichkeit offenbart sich fortan nur noch auf eine sehr persönliche Ebene, die subjektiv ist und sich sehr schwer greifen lässt. Wer Christus sieht, der sieht den Vater. Wer glaubt, der hat ein bestimmtes Bild vor Augen, wie Gott ist. Ihr könnt ja einmal darüber nachdenken, welches Bild ihr von Gott habt. Ich möchte euch unterdessen noch einmal in eine Geschichte entführen. Wir nennen unseren Pastor jetzt einmal Pastor Lüppe. Pastor Lüppe ist gerade im Religionsunterricht mit einer großen Kinderschar. Es ist offensichtlich eine große Gemeinde. Pastor Lüppe hat heute genau dieses Thema, was auch wir gerade bewegen, und gibt den Kindern eine Aufgabe zum Anfang und sagt: Hier ist ein weißes Blatt Papier. Malt auf, wie ihr euch Gott vorstellt. Die meisten Kinder beginnen sofort zu zeichnen. Stifte in der Hand, auf geht's los. Einige sind etwas schneller, andere malen etwas ausführlicher. Sie sind mit voller Begeisterung dabei. Bis auf einen Jungen. Der Junge heißt Burkhard. Der Burkhard sitzt so vor seinem weißen Blatt Papier und überlegt noch. Okay, die anderen Kinder zeichnen weiter. Die ersten Kinder sagen sogar schon: Ich bin fertig. Eine Schwester aus der Gemeinde, die dem Pastor hilft, weil die Kinderschar ja so groß ist, geht zu Burkhard hin und fragt ihn: Brauchst du Hilfe? Ich kann dir vielleicht ein paar Ideen geben, was du zeichnen könntest. Der Burkhard aber sagt nur: Nein, ich muss noch ein bisschen nachdenken. Mittlerweile ist Pastor Lüppe umringt mit Kindern, die ihm Bilder reichen, und er nimmt das Bild eins nach dem anderen, denn er hat eine Leine quer durch den Raum gespannt und mit einer Klammer befestigt er die Bilder nach und nach an dieser Leine, die quer durch den Raum geht. Und wie ihr es euch vielleicht vorstellen könnt, sehr munter, lauter alte Männer. Mal auf einer Wolke, mal auf einem Thron, mal mit einem Strahlenkranz, mal umringt mit Engeln. Burkhard vor seinem weißen Blatt Papier. Mittlerweile kommen die anderen Kinder zu ihm hin und sagen: Guck mal, da ist mein Bild, zeichne es doch einfach ganz schnell ab. Nicht so Burkhard. Der steht auf, nimmt sein weißes Blatt Papier, geht zu Pastor Lüppe und reicht es ihm, damit er es auch aufhängt. Die Kinder lachen. Nicht so der Pastor. Der sagt freundlich: Ihr lacht, aber wer von euch hat Gott eigentlich schon mal gesehen? Im Gespräch wird dann deutlich, dass jedes Kind seine eigene Vorstellung von Gott hat. Manche sagen, Gott sei ein alter Mann. Er wäre alt, groß, stark. Der Pastor erklärt, das sind alles nur Bilder, aber nicht Gott selbst. Auch wird oft in Vergleichen von Gott gesprochen. Gott sei wie ein guter Vater, wie eine liebende Mutter oder wie ein treuer Freund. Aber immer müsse das Wie bedacht werden. Das sind nur Vergleiche. Es ist nicht Gott selbst. Nun geht Pastor Lüppe zu dem weißen Blatt, das auf der Leine hängt, und sagt, wie Gott aussieht, das wissen wir nicht. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, was Burkhardt hier gemacht hat. Er hat den Platz einfach leer gelassen. Wichtiger ist es zu spüren, wie Gott für uns ist, welche Rollen er in meinem Leben spielt, ob ich ihm vertraue. Zum Abschluss bilden die Kinder einen Kreis und nehmen sich an der Hand und beten in freien Worten. Gott, für mich bist du wie ein Zuhause, sagt ein Mädchen. Ein anderes, Gott, für mich bist du ein Held, der mich beschützt. Ich glaube, du bist ein großer Architekt, der das Weltall gemacht hat, betet ein Junge. Und auch Burkhardt spricht. Gott, für mich bist du ein Geheimnis. Wir haben weder Gott noch Jesus gesehen. Philippus und die anderen Jünger mögen uns da etwas voraus haben. Jesus war über mehrere Jahre jeden Tag mit ihnen unterwegs. Die Veränderung hin zu dem, dass er nicht mehr physisch neben ihnen steht, war sicherlich ein schwerer Schritt. Dieser Vergleich fehlt uns. Aber wir haben Bilder im Kopf, wie wir Gott sehen, wie wir ihn für uns empfinden. Was für ein Bild würde auf deinem Blatt Papier entstehen? Welche Bilder helfen uns, Gott im Kleinen zu erkennen, in den Veränderungen, die wir in unserem Leben durchlaufen? Können wir doch eins sicher feststellen. Gott bleibt derselbe. Heute genauso wie gestern. Daran wird sich auch im Morgen nichts ändern. Und er hält seine Versprechen, wie das, dass er wiederkommen wird, damit auch wir dort sein können, wo er jetzt schon ist. Und egal welches Bild wir in dem Rahmen eines Bildes setzen würden, ob es ein fester Fels in einer tobenden Brandung ist, ob es der Hirte ist, der das 100. Schaf gefunden hat und auf seinen Schultern nach Hause trägt, ob es der ewige Vater ist, der alles in seiner Hand hält. Gott sprengt letztlich jeden Rahmen. Er ist größer, herrlicher und wohlwollend uns gegenüber. Selbst wenn wir ihn nicht sehen, so sieht er doch uns und leitet uns sicher bis zu seinem Ziel. Und das ist es, worauf es letztlich ankommt. Und in der Weise, wie der Vater sich Jesus der Welt offenbart hat, wie er sich durch Jesus der Welt offenbart hat, so möchte er auch durch dich und mich im Leben anderer sichtbar werden. Möchtest du das auch für dich in Anspruch nehmen? Ich möchte gern mit euch beten. Großer Gott, himmlischer Vater, wir sagen dir herzlich Dank. Danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, durch das wir dich besser kennenlernen können. Danke für die Bilder und Vergleiche, die du uns schenkst, um dich besser zu verstehen. Danke für dein bewusstes Eingreifen in das Leben von uns. Du bist da, jeden Tag, und dafür danken wir dir. Bitte, Vater, segne du einen jeden von uns, damit wir, auch wenn wir dich jetzt noch nicht mit Augen sehen können, dass wir dir doch immer tiefer vertrauen und dich besser kennenlernen können. Und dass auch andere dich durch uns kennenlernen können. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.